Moin zusammen, da sind wir wieder, der Stefan von My Highlands und ich, und möchten heute mal über Highland Games snacken. Sind sie nur ein modernes Event für Schotten und Touristen gleichermaßen oder sind sie aus der Historie entstanden? Hi Stefan, schön, dass du wieder Zeit hast und mit dabei bist.
Total gern, freut mich ja immer, mit dir zu sprechen. Und dann so ein spannendes Thema gleich. Lass uns mal loslegen.
Weißt du, viele Kunden, mit denen ich gemeinsam so ihre Rundreise durch Schottland plane, äußern schon mal oft den Wunsch, ob nicht irgendwo dann während ihres Aufenthaltes Highland Games stattfinden und ob sich das nicht auch irgendwo vielleicht dann in ihren Reiseverlauf integrieren lässt. Und die Fragen, die dabei so aufploppen, sind letztlich eigentlich der Grund, weswegen ich dachte, lass uns doch mal einen Podcast zum Thema Highland Games machen.
Super Idee.
Wunderbar. Ich hatte mir jetzt so überlegt, dass wir da vielleicht erstmal mit den Highland Games im Hier und Jetzt anfangen, bevor wir dann in die Vergangenheit eintauchen. Und Highland Games, jetzt erstmal so ganz allgemein gesprochen, finden ja immer so zwischen Mai und Oktober quer über ganz Schottland statt, zumeist an den Wochenenden logischerweise, damit eben die Leute auch Zeit haben, sich das anzugucken und vor allem auch teilzunehmen. Also ich selber habe ja bis dato eigentlich noch gar nicht so viele Highland Games besucht, weil ich ja selber auch meist immer nur im Mai unterwegs bin und da fängt die Saison ja gerade so erst an. Mhm. Aber wenn ich Highland Games besucht habe, so musste ich feststellen, ist das immer eine vollkommen ungezwungene Atmosphäre. Eigentlich so ein bisschen ähnlich, wie man das hier in Deutschland auch kennt, wenn du irgendeinen Gartenmarkt besuchst oder so ein kleines Open-Air-Event oder so. Man parkt auf einer ausgewiesenen Fläche, das kann des Bauers Acker sein oder irgendeine Wiese, geht zum Eingang, zieht sein Ticket und macht sich dann einfach da auf dem Gelände, sucht man sich ein schönes Plätzchen, wo man gut alles sehen kann. Und auch da gibt es eine vollkommen ungezwungene Atmosphäre. Manch kleine Highland-Game-Veranstalter haben dann einfach Heuballen um den Sportplatz aufgebaut oder Bänke. Oder bei den Ethel Games habe ich auch erlebt, da gab es so einen kleinen Hang. Und da haben sich die Leute dann einfach auf ihre Picknickdecken gesetzt, ihr Picknick ausgepackt und sich einen schönen Tag gemacht. Hast du das bis jetzt auch so ungezwungen erlebt?
Du sprichst ja da schon verschiedene Level eigentlich an. Da gibt's so die Highland Games, die kommen aus einer kleineren Community und für die ist das auch ein ganz starkes Community-Event. Die sind ganz herzlich, ganz familiär und das ist also wirklich auch da spürst du wirklich die Nähe zur Community. Und dann gibt es so ein bisschen die schon größeren Games, was die gar nicht abwerten soll, sondern die sind oft dann sehr stark professionalisiert, die sind dann auch ein Stück weit kommerzieller. Da hast du vielleicht das Community-Feeling nicht ganz so, aber es ist so oder so, in jedem Fall diese ungezwungene Atmosphäre, die hast du bei allen.
Was ich halt so schön finde und wo die Schotten auch, finde ich, wesentlich sportlicher unterwegs sind als wir hier in Deutschland, wie ich ja gerade sagte, mit den Picknickdecken und so, du kannst auch dein Picknick einfach mitbringen. Ne? Du musst nicht zwangsläufig dort den Foodtruck aufsuchen, wenn es jetzt eben das etwas größere Event ist oder das kleinere mit den Communities, wo dann einfach irgendein Muttchen da an einem Tisch steht und Kuchen verkauft und Fisch und Chips und Sandwiches. Man kann auch sein Picknick mitbringen, das finde ich auch immer in Schottland wesentlich angenehmer, als das hier in Deutschland ist.
Ich wollte gerade so ein bisschen fragen, so was deine Highlight Games waren, aber vielleicht komme ich mal mit denen rum, die mich am meisten beeindruckt haben, das waren die Bridge of Allen Highland Games, auch weil wir halt, es ist immer eine Frage, wann ist man dort und welche kann man dann eben besuchen, was liegt auch auf der Route. Und bei uns waren das die Bridge of Allen Highland Games mit einer der größten, die sind also schon sehr professionell. Aber dennoch gab es dann halt noch so Dinge, dass der Parkplatz dann natürlich irgendwann eine Wiese, die dann irgendwann relativ voll war und dann hat es da drauf geregnet wie verrückt und beim wieder losfahren, also kamen sehr viele Autos nicht vom Platz. Naja, dann haben sie halt den Trecker von nebenan geholt und haben die Autos da runtergezogen und das finde ich immer so ein Ding. Ich habe es ja auch schon mal geschafft, in Schottland in den Graben zu fahren. Da war dann auch ruckzuck jemand da, der mich rausgezogen hat. Also das ist schon, das ist schon das Schöne an Schottland insgesamt, diese, ja, das ist nie so, dass man sagt, okay, das hat jetzt nichts mehr mit mir zu tun, sondern es ist immer auf einer menschlichen Ebene, egal wie professionell dann diese Highland Games oder was es auch immer ist, dann tatsächlich genau sind. Du hast immer einen schottischen Menschen da, der immer hilfsbereit ist.
Das ist wahr. Also die ersten Highland Games, die ich erlebt hatte, das war auch so eine Zufallsbegegnung. Wir wussten überhaupt gar nicht, dass die stattfinden. Wir waren wieder, weißt du ja, einfach so mit dem Auto mal so unterwegs, ne, auf diesen Straßen, die man auf der Straßenkarte nicht mehr findet. Und da war plötzlich Dudelsackmusik und wir guckten nur, was ist denn hier jetzt los? Und dann standen wir schon mitten in den Highland Games. Und das war also auch so eine ganz tolle Zufallsbegegnung, ne, mit dem Mutchen da hinterm Tisch, die dann ihre Sandwiches verkaufte und so. Das war das erste Highland Game, was ich gesehen habe, und dann waren wir mal zufälligerweise gerade da bei den Blair Athol Highland Games. Mhm. Die sind ja auch immer am letzten Samstag im Mai, meine ich. Und das war die Geschichte, wo man dann so schön auf der Picknickdecke saß und darauf gewartet hat, dass es dann auch endlich losgeht. Und zwar mit dieser ganz tollen Gänsehaut-Feeling-Parade der Pipebands, die dann da so die Highland Games einläuten. Und das ist, finde ich, wirklich Gänsehaut-Feeling pur.
Die haben halt viel Zeremonie um diese Highland Games. Der Chief leitet das Ganze dann ein. Der Chief kann übrigens auch eine Frau sein. War bei den Hofer Highland Games, war das ja die Mutter vom Tennisspieler Murray, die das gemacht hat. Und dann geht's eben los. Und das beginnt dann mit sehr viel Pomp. Da ziehen dann, je nachdem, was dann geboten ist, auch auf den Highland Games erstmal die Pipe- and Drum-Bands ein, ne?
Genau. Und das ist, wie gesagt, finde ich, Gänsehaut-Feeling pur. Und ich habe extra mal bei den Braemar Highland Games mal nachgefragt, ob die uns ein Video zur Verfügung stellen von einer Major Drum Pipe Band, die da einmarschiert. Aber leider habe ich noch keine Antwort. Ich hoffe, dass wir vielleicht noch eine kriegen, dass wir das reinschneiden können, damit auch die Zuhörer ein bisschen Gänsehaut-Feeling bekommen und vielleicht ein bisschen nachvollziehen können, was so die Magie dahinter ist. Aber schauen wir mal, ob sich da noch was tut. Aber du sagtest, du hättest vielleicht von den Bridge of Allen Games irgendwie vielleicht selber noch was aufgezeichnet, was wir reinpacken könnten.
Ich habe dann, weil ich gesagt habe, es ist sehr viel Zeremonie drumherum, die Bridge of Allen Highland Games hatten, als ich sie damals besucht habe, auch den großen Wettbewerb der Bands. Mhm. Und das bedeutet, dass aus der ganzen Welt Pipebands kamen. Da waren dann auch Inder und so mit dabei, Gruppen, die dann auch entsprechende Tracht anhatten. Das war sehr bunt und sehr schön anzusehen und zeitgleich, aber sie auch eben versucht haben, den Rang streitig zu machen der dort ansässigen Bands, weil es ist ja wirklich ein Wettbewerb, den die austragen. Und dann ist es so, das waren also hunderte Dudelsackspieler und Drums sind ja auch immer mit dabei. Und dann gibt es ja immer den Pipe Major, der die Band anleitet. Die sind zum Schluss alle nochmal eingelaufen, haben sich also vor die Chieftain in dem Fall hingestellt und haben dann nochmal zusammen ein Lied gespielt. Und jeder, der halt schon mal so einen Dudelsack gehört hat, wenn er nahe steht, kann sich vorstellen, was hunderte Dudelsacks mit einem machen, wenn man da auch nur in der Nähe steht. Das war also sowohl beeindruckend wie auch beängstigend wie auch unheimlich schön.
Es ist Gänsehaut-Feeling. Und ich kann mir das richtig vorstellen, wenn dann da vielleicht so eine indische Pipeband steht mit vielleicht einem Misch aus schottischer und indischer Tracht vielleicht noch irgendwie gemixt. Das ist ja farbenfroh. Genau. Ja, die Disziplinen der Highland Games wäre dann jetzt eigentlich so, also man muss sich ja vorstellen, die Pipeband ist durchmarschiert. Und nur mal so zur Information für die, die das noch nicht gesehen haben, die Pipeband, die marschiert immer wieder mal zwischendurch durch, also nicht einmal hektisch alles filmen und man hat dann alles im Kasten, also man hat immer die Möglichkeit, dann nochmal nachzulegen. Und die Disziplinen selber finden eigentlich fast alle auf einem Sportplatz gesammelt statt, dass man als Zuschauer also wirklich sich nicht von der Picknickdecke bewegen muss, um alles sehen zu können. So die klassischen Disziplinen heutzutage sind ja eigentlich, möchte ich sagen, Seilziehen, das ist Highland Dance, Hammerwurf, Baumstämme Weitwurf, Steinwurf ist manchmal mit dabei, mhm, und natürlich die Pipe Competition, die du schon angesprochen hattest. Mhm. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen?
Also was ganz typisch ist, ist noch Weight over Bar. Das ist also, dass man ein Gewicht über seinen Kopf, über eine Latte hinüber werfen muss. Und das je höher, ne, desto besser. Also so ist auch so ein Ausscheiden. Ansonsten ist es so, dass die Highland Games sich wirklich unterscheiden, je nachdem, ob man jetzt gerade in der kleinen Community unterwegs ist oder was Hochprofessionelles hat. Du hast zwar immer alles sehr eng auf einem Platz, aber es kann schon sein, dass bestimmte Disziplinen gleichzeitig ablaufen, dass zum Beispiel getanzt wird, während auf der anderen Seite Tossing the Caber gemacht wird, etc. Das kann schon passieren. Das kommt eben darauf an, wie viel da auch im, oft ist es ein Tag, manchmal sind es zwei Tage, wie dicht das gepackt ist. Mhm. Und dann auch wieder die Frage, haben Sie einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Pipebands, dann werden die auch oft im Hintergrund noch mit ausgetragen. Und dann kann schon mal sinnvoll sein, wenn das ein richtig großes Event ist, dass man sich auch mal bewegt. In den meisten Fällen ist es aber tatsächlich, wie du gesagt hast, ja so, man kann da sitzen bleiben und hat eigentlich alles im Blick. Und du hast es ja gerade so ein paar Disziplinen aufgezählt. Es ist natürlich unterschiedlich. Man teilt so ein bisschen ein zwischen den Heavies. Das ist alles, was du gerade gesagt hast mit Steinwerfen, Wurf, put the stone, dann weight over bar, tossing the caber, also hammer, alles, was starke Menschen braucht. Sind die Heavies. Dann gibt's halt die Athletics. Das ist, was Laufen zum Beispiel beinhaltet und ähnliche Disziplinen, die eben nicht mit einem schweren Wurf dabei eben oder mit was Schweren zu tun haben. Auch Weitspringen gibt's bei manchen. Aha. Dann haben wir ganz berühmt, aber eben nicht bei allen, ist der sogenannte Hill Run. Die Frage ist halt, gibt's einen Hill, wo man rauflaufen kann? Aber der scheint wohl auch sehr tief verwurzelt zu sein in der Highland Game-Szene. Und das ist so dieser Bereich. Ob da zum Beispiel sowas mit reinfällt, wie einige Events haben halt Rennradfahren. Also die fahren dann auf dieser Wiese mit so Rennrädern und es ist eigentlich mehr ein Crossbiking, weil es dann auch eben die Wiese aufreißt. Und wenn es dann geregnet hat, ist matschig und rutschig und so. Also zum Beispiel bei den Bridge of Allen Highland Games war das Radfahren mit dabei, ja. Okay. Und das ist auch sehr spannend. Es gibt auch einige, die haben The Devil Takes the Hindmost, heißt es, glaube ich. Das ist so ein Ausscheidungsrennen. Immer der Letzte wird aus dem Rennen genommen und der zum Schluss übrig bleibt, hat gewonnen. Und so. Also es gibt so eine Vielzahl an Möglichkeiten und unterschiedlichen Disziplinen, die je nachdem, auf welches Game du gehst, eben ausgetragen werden. Und dann haben wir eben noch Dance und Pipe, also die musischen Disziplinen, die noch dazukommen. Mhm. Und das ist so im Groben, also Heavies, Athletics und alles, was Dance und Pipe ist, das sind so die drei Grobkategorien, die einem da irgendwie begegnen werden in den meisten Fällen.
Das stimmt. Und das habe ich auch schon erlebt oder dann online festgestellt, gerade auch bei den Athol Highland Games, das ist ja dann auch etwas Größeres, dass dann tatsächlich am Samstag die einen Disziplinen stattfanden und am Sonntag die anderen. Also da musste man sich dann quasi entscheiden, wann gehe ich jetzt dahin, welche Disziplinen interessieren mich am meisten zu sehen. Und ich sag mal, für den klassischen Schottland-Urlaube sind es ja dann eigentlich doch so Baumstämme, Weitwurf und Highland Dance und ein bisschen Pipen und so. Ja, also man hat ja dann auch, gerade wenn man sich diese Disziplinen jetzt so anguckt, Hammerwerfen und so, da wird ja jetzt in dem Sinne auch kein klassischer Hammer durch die Gegend geschmissen.
Sondern eigentlich schon.
Ja, aber also, das ist doch eigentlich mehr so eine ganz große Eisenkugel mit irgendwie einem Stab dran, dass man das besser schleudern kann und so. Genau. Und auch Baumstämme, Weitwurf, darf man sich jetzt keinen Obelix vorstellen, der da irgendwie den Stamm hier im Anschlag hat und das Ding dann wie so ein Speer in die erdnahe Umlaufbahn wirft. Das ist ja doch ein bisschen was anderes, wo ja dann der Baumstamm eigentlich in einer senkrechten einen exakten Bogen schlagen sollte und im Idealfall auf 12 Uhr zum Liegen kommt. Also eigentlich auch was völlig anderes, als man sich darunter sonst so vorstellt. Ja, und was mir auch noch aufgefallen ist, was ich sehr interessant finde, fast alle Disziplinen werden fast ausschließlich nur von Männern ausgeführt, außer Highland Dance. Da ist doch extrem viel Weibliches festzustellen. Also, da habe ich also noch nie irgendwie einen Mann oder einen Jungen gesehen.
Ich habe ja deine Notizen, kleines Geheimnis hinter der Bühne hier, die Bärbel und ich, wir tauschen immer Notizen aus, bevor wir hier so einen Podcast aufnehmen. Und du schriebst ja dann irgendwie so, haben Frauen eigentlich was anderes gemacht, als Essen zu servieren? Ja, also gerade diese Tanzdisziplinen sind ja heutzutage natürlich von den Frauen definiert. Aber ich muss dich wieder enttäuschen, selbst das haben die damals nicht gemacht, sondern das war eine männliche Disziplin im Ursprung.
Das denke ich, weil
also auch diese Schwerttanzen
eigentlich so ein Schwerttanz ist. Ja, genau, darum, aber es ist jetzt irgendwie...
Und in heutiger Zeit ist es so, dass immer mehr auch die Heavies und so durchaus von Frauen besetzt werden. Also auch da kommt Gott sei Dank die Gleichberechtigung an. Und gerade die Schotten sind ja sehr progressiv in allem, was sie tun. Also sehen wir das immer mehr und mehr kommen. Und es muss sich natürlich erstmal eine Szene an Athletinnen bilden, die da auch Lust haben und sich da auch aufbauen in die Richtung. Aber die werden kommen. Und da freue ich mich auch drauf, das zu sehen. Und auf der anderen Seite habe ich immer häufiger auch Männer jetzt wieder mittanzen sehen in den Wettbewerben, die jetzt eigentlich sehr klassisch von den Frauen dominiert waren. Und insofern glaube ich, das wird sich in den nächsten Jahren, also es hat schon begonnen und es wird sich sicherlich weiterentwickeln, dass wir auch in den Heavies mehr Frauen sehen werden und in den Tanzsachen sicherlich auch noch mehr Männer.
Nee, mir ist das jetzt eigentlich gar nicht negativ aufgefallen in dem Sinne. Mir ist es nur einfach aufgefallen. Und darum dachte ich so, ich meine, gerade bei den Heavies, also ganz ehrlich, da stehen ja echt so Schränke von Schotten rum. Ne? Also und wenn man dann so, wenn ich mich dagegen so sehe, also den Baumstamm würde ich definitiv nicht hochkriegen, noch nicht mal, um den so zu werfen. Also
es gibt ja verschiedene Baumstämme, aber ja, das ist eine Disziplin oder generell die Heavies sind schon Disziplinen. Hui, da musst du echt was drauf haben. Da musst du schon mit der Physis auch ein bisschen geboren sein und dann eben noch darauf aufbauen. Das ist schon sehr beeindruckend, was das für Athleten sind. Ja. Auf der anderen Seite, dann haben wir sehr, gerade bei den Radfahrenden und bei den laufenden Menschen gesehen eben, das sind dann durchaus die halt da auch reinpassen von der Athletik her. Ne? Das finde ich schon auch ziemlich spannend. Also jeder, wie er kann sozusagen, das ist ja das Schöne daneben dran. Und das finde ich eben so bei den Communities nett, dass dann auch welche aus der Umgebung teilnehmen, während es bei so großen Events oft auch eine fertige Szene auch schon ist, die von Event zu Event reisen. Das hat beides seinen Reiz, weil vielleicht kennt man die dann schon und weiß auch, wie die untereinander in Konkurrenz stehen und so. Das ist natürlich auch sehr spannend. Aber es hat natürlich nochmal einen eigenen Reiz, wenn dann wirklich die Jungs und Mädels aus der Community da unterwegs sind und tanzen und laufen und so weiter.
Also interessant finde ich auch den Gedankengang, dass moderne Sportarten wie eben das Radfahren jetzt zum Beispiel auch mit aufgenommen werden bei den Highland Games. Das finde ich auch eine ganz tolle Entwicklung, weil gerade Radfahren wird ja immer populärer mit Gravelbikes und Rennräder und überhaupt, ne, Crossbike und wie sich das alles nennt. Ich blicke da schon nicht mehr durch, aber dafür habe ich ja auch mal einen Podcast gemacht mit der Esther hier zum Thema Radfahren in Schottland. Mhm. Und da wollen wir jetzt auch bald noch einen zweiten machen zum Thema Gravelbiking. So dass eben diese modernen Sportarten auch Einzug halten. Warum auch nicht? Warum sollte sich das nicht weiterentwickeln? Warum soll man immer nur bei bestehenden dann festhalten? Ja.
Rennrad ist ja jetzt auch schon eine Weile, also das Crossradfahren ist ja auch schon eine Weile alt. Das Gravelbike ist ja eher aus meiner Sicht eine modernere Entwicklung dessen, was wir früher Crossradfahren genannt haben oder Querfeldein, wenn ich es auf Deutsch sagen will. Also das, was die Belgier zum Beispiel wie verrückt angucken, die lieben ja ihr Crossradfahren. Ne?
Ja, genau, ja. Du hattest jetzt die Bridge of Allen Games erwähnt, so als die größten. Ich dachte immer,
ich weiß nicht, ob die größten sind. Ich sage nur, dass sie sehr groß sind. Also da muss ich aufpassen. Das habe ich jetzt
muss man ein bisschen vorsichtig. Weil ich dachte eigentlich immer, das wären oder das eigentliche Highlight, kann man ja fast sagen, sind die Braemar Highland Games, die immer am 1. September-Wochenende stattfinden, wobei die jetzt von der Stätte her natürlich sehr professionell aufgebaut sind. Das ist ja wirklich komplett alles mit Tribünen umzu. Und es sind auch meines Wissens die einzigen Highland Games, wo du vorab unbedingt dein Ticket lösen musst, sonst hast du fast gar keine Chance, da reinzukommen. Denn der eigentliche Kick an diesen Highland Games ist der Nachmittag, wenn die Royal Family einfährt. Und ich glaube, die Braemar Highland Games, meine ich gelesen zu haben, waren dann Mitte des 19. Jahrhunderts auch so diejenigen, wo das Professionelle so richtig durchkam oder dass es wieder erweckt worden ist, diese Highland Games durchzuführen. Ich glaube, durch Queen Victoria. Und da haben wir jetzt im Grunde auch schon so ein bisschen, denke ich, das Wichtigste von den Highland Games im Hier und Jetzt abgearbeitet, damit so jeder mal eine Vorstellung bekommt, wie das so ist und ob ihn das interessiert, um das vielleicht in die nächste Reiseplanung mit aufzunehmen, sodass wir da eigentlich schon die Brücke schlagen können, zu überlegen, sind Highland Games jetzt wirklich nur ein Event, was der Modernen entsprungen ist, oder gibt es da einen geschichtlichen Hintergrund? Und ich habe von deinen Notizen, die wir ja vorab ausgetauscht haben, gesehen, dass wir da ganz schön weit zurück müssen. Da war ich ja geplättet. Darum überlasse ich dir jetzt so ein bisschen das Wort.
Ich habe da ja so zwei Herzen in meiner Brust. Natürlich bin ich sehr stark auch angesteckt von der Idee, dass alles immer in einer ganz tiefen Geschichte verwurzelt ist, ganz weit zurückgeht, so diese romantische Vorstellung. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass gerade in der viktorianischen Zeit sehr viel Mythologie reingebracht worden ist, bis hin zu, da wurde strack mal gelogen oder so, nur um dieses romantische Gefühl aufzubauen. Das bezieht sich jetzt hier nicht auf unsere Sachen hier mit den Highland Games, aber es gab ja nahezu Geschichtsfälschungen schon in der Zeit davor, wo es dann die Romantik betraf, so Ossian und so. Dazu, glaube ich, kann ich mal ein eigenes Video irgendwann machen. Aber diese Romantik gab es, ne? Deswegen würde ich die Geschichte auch so ein bisschen einteilen in, was haben wir für so einen mythischen Hintergrund, also was wird oft erzählt, was steckt da dahinter, und da kann man zurückgehen, dass man sagt, das waren uralte keltische Spiele, die gehen bis zurück ins Jahr 1800 vor Christus, da gab es eine Königin, die Talche, und zu deren Ehren wurden die Talchen Games in Irland ausgetragen. Das waren also noch lange vor Christus eben Wettbewerbe unter den Kriegern, die eben zu dieser Königin-Ehre für mehrere Jahrzehnte ausgetragen wurden. Woher die das wissen, und da kommt immer so in mir der Skeptiker und der, ich möchte gerne ein Paper drüber lesen und so, das ist schon Mythos. Also das kannst du nicht nachweisen. Da gibt es keine, zu der Zeit gab es keine großen schriftlichen Aufzeichnungen, woher auch dann. Also das ist ein Mythos, aber den kann man schon erwähnen, vielleicht stimmt er auch. Ich habe mir im Vorfeld ein Paper durchgelesen, das sich mit Highland Games, relativ modernes Paper, das sich mit Highland Games eben beschäftigt. Und da werden die zumindest auch mit angeführt. Und dann gab es noch so einen zweiten Mythos, der auch immer als Gründungsmythos der Highland Games rangezogen wird. Das war, dass König Malcolm III. Von Schottland im 11. Jahrhundert eben Wettläufe ausgerichtet hat, um rauszukriegen, wer die schnellsten Botenläufer sind. Auch das lässt sich nicht nachweisen. Auch das ist nicht verschriftlicht. Was, ja?
Was bei diesem Malcolm den Dritten, ich glaube, du hattest ja vorhin auch angesprochen, wie war das noch, da, so ein Wettlauf irgendwie den Hügel rauf oder so,
genau,
als Disziplin. Und ich glaube, Malcolm der Dritte, der hatte gerade in dieser Region von Braemar, hatte der tatsächlich wohl eine derartige Disziplin, ja, mit ausgeschrieben, um den besten Läufer zu ermitteln. Ich weiß nicht, um vielleicht dann Nachrichten letztendlich übermitteln zu können oder so mit anderen Clan-Chiefs. Fällt mir dazu gerade ein, ja.
Das ist so eine Legende, die sich drum rankt. Warum laufen die Leute bei den Highland Games? Na, die brauchen Boten, um ihren, na, also egal, ob das jetzt Clance oder Malcolm oder wer auch immer war, die brauchen Boten, die müssen da irgendwie ihre Befehle übermitteln und dann brauchst du halt Krieger und so weiter und so fort. Und der Gedanke ist natürlich ganz richtig, denn jetzt, was ich auch immer gerne mache, ist, Schottland nicht singulär zu betrachten als die Diaspora weit weg vom Rest von Europa und von England, und irgendwie da kommt, schwingt auch immer so ein bisschen die rückständigen Barbaren und so mit. Alles falsch. Schottland war nicht so besonders und auch die Highlands waren nicht so besonders gegenüber dem Rest von Europa, zumal sich sehr viel ja auch gerade in dieser Zeit um 1100 im Norden abgespielt hat, wenn wir an Norwegen denken, etc. Also was ich damit sagen will, ist, es gibt in Europa, es gibt in England ganz speziell und natürlich auch in Schottland immer wieder im Sozialen Wettbewerbe, die Leute halt untereinander ausgemacht haben. Und da war die Kriegsdisziplin ein fester Teil davon. In England war es zum Beispiel sehr stark so, dass die Männer Bogen, mit dem Bogen umzugehen hatten, ja, und sich dann natürlich gesagt haben, okay, wenn wir schon üben müssen, dann schauen wir mal, wer der Beste ist, und haben daraus ihre Wettbewerbe gestrickt. Ja. Und so kannst du das eigentlich überall, bei den Rittern war es das Jousten, das ja auch ganz groß rausgekommen ist. Also Männer haben sich immer darin gemessen, jetzt hätte ich fast was Klar, gesagt, wie
wer
groß,
der Bessere ist.
Genau, wie groß das jeweilige Stück ist, ne? Aber das kommt natürlich da sehr stark mit rein. Selbst wenn es Bauern oder Arbeiter waren, die gesagt haben, und darum habe ich ja gesagt, der Hammer, das ist gar nicht so weit hergeholt. Guck mal, da liegt ein Hammer rum. Ja, boah, ich habe den mal geworfen, kannst du weiter.
Ja.
Eine ganz natürliche Entwicklung, die da auch stattgefunden hat. Und auch da hat sich dieses Paper dann dazu geäußert und gesagt, das war tief im Sozialen verwoben, dass man einfach Wettkämpfe untereinander ausgeführt hat, sei es im Tanzen, sei es im irgendwas Werfen, sei es im irgendwas kriegerischen Unternehmen, sei es in der Kraftprobe, in der Mutprobe. Das war ja überall so. Aber, und das ist so ein wichtiger Punkt, das war ins Soziale mit eingewoben, eben gar nicht so anders als im Rest Europas. Es war nicht so formalisiert, wie wir es heute erleben. Also diese Zeremonie mit Einmarsch und dann kommen die Disziplinen und dann wird das so durchgemacht und dann wird bewertet und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch die Verabschiedung, wo all die Pipebands spielen und so. Das gab es natürlich dann halt nicht so. Sondern das war eben, man hat es halt gemacht und man hat sich halt getroffen. Es war eher ein soziales Ding. Wenn sich Clans irgendwo versammelt haben, wird ganz automatisch irgendwo ein paar Leute einen Wettbewerb untereinander ausgerichtet haben. Und dann gab es natürlich so den Cut, den wir immer wieder erzählen. Das ist so die Niederlage von Culloden. Und danach gab es ja ein Act of Proscription, der ein paar Dinge verboten hat. Übrigens nicht das Dudelsack spielen. Das ist so ein typischer Mythos. Dazu mache ich demnächst mal ein eigenes Video. Es liegt schon auf Kante. Okay. Also was tatsächlich verboten war und was nicht verboten war damals. Aber so oder so war das ganze Ding natürlich ein Einschnitt. Die Leute hatten vielleicht auch gar keine Lust, großartig da jetzt was zu machen. Die hatten andere Probleme. Und es gab natürlich auch erstmal eine gewisse Verachtung gegenüber diesen Highlandern, die immer wieder Probleme bereitet haben, auch wenn es eigentlich totaler Quatsch ist, weil genauso Lowlander und Engländer mit am Aufstand beteiligt waren. Aber die Highlander haben halt ein großes Kontingent gestellt und da hieß es dann so, jetzt muss ja endlich mal Ruhe sein.
Genau.
Und das sind so irgendwie die Hinterwäldler und die müssen jetzt mal hier, den bringen wir jetzt mal ordentlich Englisch bei und die ganzen Lehrer werden eingeschworen und so weiter und so fort. Und irgendwann
zivilisiert werden.
Genau, dieses zivilisiert, ja. Irgendwann kommt dann eben so dieser romantische Dreh, wo man das wiederentdeckt und wo zum Beispiel dann auch das Jakobitentum, nachdem es ausradiert war, wiederentdeckt wurde, romantisiert wurde, Scott Burns, die großen Autoren, die sich damals gedreht haben, der Besuch von King George, wo dann der Kilt quasi zu dem gemacht wurde, was Clarence heute ausmacht, etc. pp. Und plötzlich wurde dann auch eben diese Identität wiederentdeckt und es wurde ein bisschen, diese Games wurden formalisierter gemacht. Da wann das genau? Also das Paper nennt da verschiedene Punkte. Also es gab 1781 einen Dudelsack-Wettbewerb in Falkirk zum Beispiel. Falkirk, muss man wissen, war damals, also Ecclesh Vreck auf Gälisch, war damals quasi im Süden der Viehmarkt, wo die Drover das Vieh aus den Highlands hingebracht hat, das so unheimlich wichtig war. Später auch für die industrielle Revolution war das Vieh unglaublich wichtig. Da gibt es auch ein Video, ich glaube, ich kann es hier verlinken dazu. Also Viehtreiber haben dann aus den ganzen Highlands die Kühe und Rinder eingesammelt, haben es dorthin gebracht. Und dann wieder soziales, großes Event, der Markt dort im Sommer. Und dann natürlich hat man da eben auch angefangen, Wettbewerbe zu veranstalten. Und das war so einer der ersten, die mal schriftlich festgehalten wurden. Dann gab es einen in 1788 eins in Inverness. Auch das wurde dann als Revival Game quasi so gesehen. Und dann, und das war in der Tat, glaube ich, der große Schub und warum zu Recht die Bremer Games auch den Stellenwert haben, den sie heute noch haben, dass Königin Victoria und den Bremer Games, die schon stattfanden, also auch in St. Philips gibt es auch noch eins, sie hat sie quasi entdeckt und so, sie war ja sehr, sehr, sehr angetan von Schottland, ist da unheimlich viel rumgereist, war dann viel dort, hat sich dort ja auch Güter gekauft, etc.
Genau, das Balmoral Castle dann gleich quasi nebenan.
Ne? Genau, und die hat dann im Zuge dessen quasi, hat man dann Bremer noch mehr quasi Stellenwert zugemessen und das kam dann richtig groß raus. Und dadurch hat es sich dann, also 1848 hat sie wohl zum ersten Mal die Bremer Games, die da schon rund 25 Jahre gelaufen sind immer wieder, hat sie dann zum ersten Mal besucht und seitdem, da war dann natürlich alle, die macht das, die Königin macht das, dann müssen wir das auch machen und jetzt ist es also ganz groß und insofern haben dann diese Highland Games ja immer mehr stattgefunden und auch damals war die Tourismusindustrie ja, war zwar eine andere, ne? Nicht jeder konnte reisen, aber es gab halt dieses Reisen, weil sie ist gereist und so, gab ja auch viktorianische Reiseführer und so. Dadurch hat es so einen ersten Schub gegeben und einen ganz großen Schub, auch das Verzeichnis des Paper hat es dann in der Tat ab 1960 nochmal gegeben, wo sehr viele kleine Games nochmal entstanden sind und sich wieder zusammengetan haben, aber auch die heutigen großen Games noch. Und jetzt stehen wir da und haben moderne und alte Disziplinen in einer Landschaft an Highland Games. Ja. Wenn ihr Lust habt, ich verlinke unten oder jeweils, ich weiß nicht, wenn ihr es hört, dann verlinke ich es jedenfalls in den Shownotes. Wenn ihr es auf YouTube seht, packe ich es da unten auch mit in die Beschreibung rein. Ich liste ja auf, wann, wo, welche Highland Games stattfinden. Ich gucke da auch sehr genau drauf. Also ich prüfe, gibt es die noch, schreibe die teilweise auch an. Das ist also nicht nur irgendwo rausgescrapt, sondern versuch schon zu sagen, was sind auch sichere Highland Games, weil die kommen und gehen. Also verlinke ich unten und guckt euch da an, einfach was liegt in eurer Zeit, was liegt auf eurer Route und dann sucht euch da was raus und fahrt dahin. Weil es sind wirklich eine Menge geworden, aber es gehen leider immer wieder, wenn dann zum Beispiel der eine Mensch, der in der Community sich drum gekümmert hat, leider stirbt. Das habe ich jetzt schon ein, zweimal mitbekommen. Und es findet sich danach keiner, der es machen will. Dann sind die Dinger leider Geschichte.
Das stimmt. Das ist richtig. Ja, man hat ja mit den Highland Games, ich weiß nicht, vielleicht das auch noch mal, wir sind wieder bei Outlander. Wir kommen ja nicht drum rum. Und ich denke, es wurde zwar nicht als Highland Game dargestellt, aber diese Gatherings, was wir bei Outlander ja auch kennengelernt haben, ist, denke ich, auch nochmal so etwas Ähnliches, wo eben sämtliche Familien eines Clans sich dann einmal im Jahr getroffen haben. Hier wurden dann auch derartige Veranstaltungen abgehalten, damit der Clan Chief eben so auf dem neuesten Stand ist für seine ganzen kriegerischen Mannschaften, die er dann da benötigt. Und es war, wie gesagt, Familientreffen. Ich kann mir vorstellen, es war auch eine Art Heiratsbörse. Es war, weiß ich nicht, einfach mal ein nettes Beisammensein mit allen, Big Party und so. Also bestimmt eine ganz tolle Geschichte, auch damals in der Vergangenheit schon. Ich weiß nicht, inwiefern Outlander das korrekt dargestellt hat, aber soviel ich weiß, haben die ja sehr gut recherchiert, bevor sie dann ihre Filme da abgehalten haben. Ja, also, da sind wir ja wieder mal Riesenschritt schlauer geworden, finde ich. Also so wie man jetzt heutzutage die Bremer Highland Games eigentlich fast als Must-See bezeichnen könnte und sollte, gab es damals auch schon ein Must-See? Jetzt mal außer Königin Victoria, meinst du, sagt das Paper dazu auch noch irgendwas?
Hatte ich jetzt nicht so den Eindruck, dass die eins hervorgehoben haben, was jetzt als große Ansammlung und als große, wo man hinpilgerte, rausgehoben hat. Klar war halt eben, Inverness war sicherlich, als sie es gemacht haben, sicherlich ein Magnet einfach, weil wichtiger Ort. Ansonsten ist außer Bremer und St. Fillens, also das eine, wo ich noch so ein bisschen mehr überlege, Mensch, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass St. Fillens das macht. Ich muss mir das erstmal angucken, warum. Also, aber das scheint noch ein Name gewesen zu sein. Nur ich glaube, da müsste ich jetzt gerade nachgucken, ob es da überhaupt heute noch Highland Games gibt. Da ist es dann halt so. Also es wird einfach schwer, solche Events zu tracken im Prinzip. Also da kann ich jetzt nichts Zuverlässiges dazu sagen. Auch zu den Gatherings, die du angeführt hast, wenn das für die normal war, haben die das nicht so groß quasi niedergeschrieben. Es gab da sicherlich keine Idee, dass man, wir müssen jetzt aufschreiben, dass wir hier Games oder dass wir uns hier untereinander
getroffen haben. Ja, genau.
Eventuell, wenn man dann eben einen Sieg, also man darf immer nicht vergessen, dass sehr viel ja mündlich passiert ist früher, über Barden und so. Das heißt, es kann schon sein, da müsste ich mal gucken, ob irgendwo in der Poesie nicht irgendwo was rumläuft, wo einer für seine Taten im sich Messen mit anderen, im sportlichen Messen mit anderen hervorgehoben wird. Aber da habe ich jetzt im Paper, wie gesagt, nichts gefunden.
Nichts gefunden. Ja, also wer weiß, vielleicht könnte man ja sogar noch mal einen zweiten Podcast dazu machen. Wenn du noch weitere Papers findest, ich weiß es nicht.
Es gibt so wenige, das ist so erstaunlich. Also vielleicht dazu auch noch, das fasziniert mich ja. Ich will ja immer alles, das sind wirklich, ich will ja die Dinge vom Mythos trennen, die belegbar sind. Das ist mir immer relativ wichtig, damit ich Schottland auch nicht überromantisiere. Und es gibt 3-4 Abhandlungen ungefähr und die gehen bis zurück an den Beginn des 20. Jahrhunderts. Und schon da wird es also schwierig. Das Paper war, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, von 2009 in der Gegend rum und hat sich auch schon sehr stark mit der Kommerzialisierung der Games befasst und bezieht sich aber teilweise auf Schriften, die von 1963 sind und früher. Und das ist eigentlich schon alt. Da kann ich schon sagen, auf die Sachen kann ich mich gar nicht mehr verlassen, weil auch da hat man ja so viel gelernt und dazu gelernt. Also, dass ich sage eigentlich, ich guck selten Dinge an, die älter sind als Jahr 2000 in der Geschichtswissenschaft.
Okay.
Und deswegen war ich sehr froh, dass ich dieses eine Paper gefunden habe. Ich kann unten auch den Namen mal reinschmeißen noch in die Shownotes. Da könnt ihr selber mal reinlesen. Aber es gibt leider nicht so wahnsinnig viel darüber, was jetzt auf einem hohen wissenschaftlichen Niveau ist. Wenn man dann halt den Mythos nimmt und was sich so überliefert hat, ob es jetzt wahr ist oder nicht, hat man natürlich wesentlich mehr und kann ein bisschen mehr träumen.
Ja, aber ich fand es trotzdem wahnsinnig interessant, diesen Input zu bekommen. Und ich hoffe, die Zuhörer und Zuschauer auch. Wenn ja, ihr wisst ja, ne, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Mann, Stefan, also wie gesagt, ich fand es wieder super toll, mit dir zu schnacken. Und wir sehen uns und hören uns ja dann in unserem nächsten Podcast wieder, der ja dann das Perthshire behandelt.
Richtig, da freue ich mich schon drauf. Eine tolle
Idee. Da bin ich auch gespannt. Ja, super. Also vielen lieben Dank und tschüss an euch alle.
Ich muss natürlich sagen, Ciri Andraste, es euch war.
Genau.
Tschüss.
Tschüss, Stefan.